These decisions will free up to 137 billion euros for Poland.
137 Milliarden Euro für Polen hat die EU-Kommissionspräsidentin freigegeben. Im Februar war das, weil Polens neue Regierung mit Ministerpräsident Tusk die ersten Schritte eingeleitet hat zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Justiz.
Ja, und diese 137 Milliarden, die stammen aus EU-Fördertöpfen und die haben ein wichtiges Ziel, für die 450 Millionen Menschen hier in der Europäischen Union möglichst gleiche Lebensbedingungen zu schaffen.
Wer profitiert davon am meisten, wer eher weniger und lässt sich Zustimmung zur EU damit erkaufen?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Hallo, wir sind Jana Alu und André Zanto.
Und das ist die vierte und letzte Folge unserer EU-Reihe hier in der Weltzeit. Auch heute wollen wir wieder nachfragen, wo gelingt Europa und wo hakt es noch?
Ja, und da geht es ja oft ums Geld. 27 Mitgliedsländer zahlen ein und die Einnahmen werden dann über Fördertöpfe verteilt. Jahrelang war Polen größter Nettoempfänger von EU-Geldern. Und was das verändert hat seit dem Beitritt vor 20 Jahren, erzählt uns unser Warschau-Korrespondent Martin Adam.
Als in Polen 2003 darüber entschieden wird, ob das Land nicht mehr nur ein europäisches, sondern auch eines in der Europäischen Union sein soll, da ist Tomek gerade 18. Das Referendum über den EU-Beitritt ist die erste Wahl, an der er teilnehmen kann. Und auch Tomeks Stimme sorgt damals dafür, dass Polen ein Jahr später EU-Mitglied wird.
Ich erinnere mich auch noch sehr gut an die Kampagne für die Wahlbeteiligung. An den Moment des Beitritts selbst erinnere ich mich auch. Das war nämlich der 1. Mai und ich hatte am 30. April Geburtstag. Das war also der letzte Tag in Polen außerhalb der EU. Ich hatte das Gefühl, dass das ein ganz natürlicher Schritt war. Es war ein geradliniger Prozess in diese Richtung. Die ersten freien Wahlen 1989, die Demokratisierung, dann Polens Beitritt zur NATO und zur EU.
Cześć. 20 Jahre danach leben Tomek und seine Freundin Beata in Warschau. Beide Ende 30, sie Soziologin, er Informatiker. Beide haben im Ausland gelebt, in internationalen Projekten und für große, global agierende IT-Unternehmen gearbeitet. Und beide sagen, der polnische Beitritt zur EU 2004 war der logische nächste Schritt in der Entwicklung. Und das reine Zahlenwerk gibt ihnen recht. Das Bruttoinlandsprodukt hat sich seit 2004 verdoppelt. Das polnische Institut für Ökonomie hat ausgerechnet, dass Polen ohne EU-Beitritt 2022 auf dem Stand von 2014 gewesen wäre. Nur zeigt sich schnell, dass die rasante Entwicklung, nicht nur die wirtschaftliche, sondern auch die rechtliche und kulturelle Veränderung Polens, vielen Menschen Angst macht. Die nationalkonservative PiS-Partei kann mit diesem Gefühl Wahlen gewinnen. 2005 zum ersten Mal, 2015 erneut.
In der ganzen Erzählung der PiS hieß es immer, dass sie die Eigenständigkeit Polens und der Menschen hier wiederherstellen würde, dass die europäischen Werte laut PiS eine zu große Rolle spielen. Die lokale Identität, das Polentum, dieses Ganze von den Knien aufstehen, das wollte die PiS erreichen.
Sagt Beata. Im Namen nationaler Selbstbehauptung greift die PiS tief ein in die Unabhängigkeit der Gerichte, der Medien, in Bürgerrechte, Erinnerungs- und Bildungspolitik. Und die EU bekommt für Beata und Tomek plötzlich eine ganz neue Bedeutung.
Die EU war die einzige Institution, die die Veränderungen in Richtung Autoritarismus bremsen und kontrollieren konnte. Das war ein ganz wichtiger Faktor, der diese antidemokratischen Entwicklungen stoppen und Hoffnung geben konnte.
Am Ende sind es aber vor allem finanzielle Sanktionen, mit denen die EU die polnische Regierung unter Druck setzen kann. 2023, nach 8 Jahren PiS-Regierung, hält sie gigantische 137 Milliarden Euro an Fördermitteln für Polen zurück. Zum ersten Mal ist das Land nicht größter Nettoempfänger von EU-Mitteln. Wie war das möglich? Eine Antwort darauf findet sich in Konin, einer 60.000 Einwohnerstadt etwa in der Mitte zwischen Warschau und der deutsch-polnischen Grenze. Christian Majewski sitzt hier im Stadtrat für die PiS. Vor allem wegen ihrer Sozialpolitik, sagt er. Majewski ist Lokalpolitiker und hier, in den Städten und Gemeinden, werden die europäischen Fördergelder investiert. Hier spürt man auch am ehesten, wenn sie fehlen. Und auch er hält die EU an sich für eine gute Sache.
Das Leben in Polen ist heute viel besser. Es ist definitiv hübscher, definitiv sauberer und komfortabler. Die Lebensqualität hat sich verbessert. Und diese Mitgliedschaft in der Europäischen Union hat uns geholfen. Beim Handel mit Deutschland zum Beispiel. Das sind alles Arbeitsplätze.
Er könne sich nicht vorstellen, die EU zu verlassen. Aber bei den Parlamentswahlen im Oktober 2023 wurde die PiS abgewählt. Dass die EU-Kommission danach die gesperrten Milliarden freigegeben hat, ohne dass tatsächlich nennenswerte Reformen der Justiz stattgefunden haben, das zeige doch, dass das alles ein abgekartetes Spiel gegen die PiS gewesen sei.
Ich finde auch diese politische Dimension zweifelhaft, in der einige Richter am EuGH so sehr darauf bedacht sind, politische Lösungen zu forcieren. Dass die EU-Kommission politisch so aktiv wird und europäische Richtlinien in der Politik immer wichtiger werden.
Brüssel sei zu weit weg und mische sich zu sehr ein. Und Polen sei ohnehin ein besonderes Land. Der Wesenskern des Polentums, führt Majewski aus, sei die Freiheit. Das sei so polnisch, dass nicht jeder es verstehe, schon gar nicht in Brüssel. Aber Polen würden es einfach hassen, wenn ihnen jemand von außen mit Vorschriften die Freiheit beschränke. Sehen kann man das gerade bei den Großdemonstrationen gegen den sogenannten Green Deal, die europäischen Landwirtschaftsreformen. In Dombiel, nicht weit entfernt von Konin, lebt Artur Mrzewa. Er ist studierter Landwirt, 32 Jahre alt. Den Hof hat er von seinen Eltern übernommen, die ihn wiederum Ende der 80er vom Großvater bekommen haben. Mrzewa hat zwei Kinder, seine Frau, seine Eltern, alle arbeiten mit. Ein Familienbetrieb wie aus dem Bilderbuch.
Wer dafür ist, die Europäische Union zu verlassen, oder das zumindest behauptet, der weiß nicht, wovon er redet. Wir sind und wollen eine europäische Einheit sein. Dieser Hof ist von etwa über 10 Hektar 2004 auf 130 Hektar gewachsen. Damals haben wir mit uralten Ursus-Traktoren aus polnischer Produktion gearbeitet. Heute steht hier viel westliches Gerät, das unter anderem mit Subventionen der EU gekauft wurde.
Mit einem dieser Traktoren war Mrzewa gerade an der polnisch-ukrainischen Grenze, um die Straße dicht zu machen. Als Protest gegen die EU-Landwirtschaftspolitik und die europäische Entscheidung, ukrainische Landwirtschaftsprodukte zollfrei in die EU zu lassen. Der Wunsch der Ukraine, bei ihrer Verteidigung gegen Russland zu helfen, sei zwar richtig, aber das ukrainische Getreide, das eigentlich nur durch die EU transportiert werden sollte, landet jetzt auf dem polnischen Markt und drückt die Preise so sehr, dass polnische Bauern ums Überleben fürchten. Die Bauern seien gar nicht gegen die EU, sagt Artur Mrzewa, aber die EU gehe zu weit.
Die Bauern machen Zugeständnisse. Sie übernehmen Verantwortung. Wenn sie das Geld nehmen, dann wollen sie auch die Anforderungen erfüllen. Aber diese Anforderungen sind inzwischen einfach krank übertrieben.
Oder sie sind schlecht erklärt. Milka Stepien ist eine Art Klima- und Umweltaktivistin und arbeitet in NGOs, um europäische Fördergelder nach Polen zu holen und deren Einsatz dann auch zu kontrollieren. Bei einer Tasse Tee sagt sie, sie verstehe den Unmut mancher Polinnen und Polen. Für viele sei dieses Europa und all seine Regeln einfach sehr weit weg und sehr abstrakt. Ihr Job ist es, in Gesprächen vor Ort klarzumachen, dass sich die Welt ändert und die EU dabei helfen kann, Schritt zu halten.
Wenn wir also wollen, dass es mehr Biodiversität auf den Feldern gibt, dann muss sich das für die Landwirte lohnen. Sie müssen es für sich wirtschaftlich rentabel machen. Es wäre schön, wenn es anders wäre, wenn die Leute es wollten, weil es gut für das Klima oder die Umwelt ist. Aber das ist nicht der Fall. Hören wir also auf, so zu tun, als könnten wir die Menschen ändern. Reagieren wir auf das, was ist.
Und auch sie spricht vom polnischen Beharren auf Souveränität und dem politischen Beißreflex, sobald die Unabhängigkeit bedroht scheint. Dabei seien die meisten Polinnen und Polen doch sehr gern in der EU, die Älteren, weil sie sich erinnern, wie viel komplizierter Reisen und Arbeiten vor dem Beitritt war, die Jüngeren, weil offene Grenzen und internationaler Austausch für sie zur Selbstverständlichkeit geworden sind. Menschen wie Beata und Tomek aus Warschau, für die Europäische Union keine Gefahr, sondern eine Garantie für die Freiheit ist. Aber auch Beata sagt, 20 Jahre nach dem Beitritt ist die EU zu weit weg.
Ich merke, dass ich mehr will. Eine Erzählung rund um die europäische Identität und unsere Anwesenheit in der EU. Dass wir frei reisen können, das ist toll, aber zu wenig. Ich möchte, dass uns auch klarer wird, was die EU ist und was wäre, wenn es sie nicht gäbe. Damit unsere europäische Identität stärker wird.
Eine Aufgabe für Polen und für Europa.
Polen hat also deutlich profitiert von der EU-Mitgliedschaft, auch durch die Milliarden aus den Fördertöpfen. Andere Länder wie Rumänien oder Bulgarien hingegen offenbar noch nicht genug. Das hört man zumindest, wenn man von den ärmsten Ländern der EU spricht.
Ja, wie funktioniert dieses Fördersystem in der Europäischen Union? Das wollen wir jetzt nachfragen bei Peter Becker. Er arbeitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und publiziert dort schon seit über 20 Jahren zu den Themen EU-Haushalt und Kohäsion. Kohäsionspolitik. Herr Becker, erste Frage, was ist denn Kohäsionspolitik?
Kohäsionspolitik ist sozusagen der Fachterminus für die europäische Strukturpolitik. Früher in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts nannte man das eben Struktur- und Regionalpolitik. Heute heißt das Kohäsionspolitik. Und diese Förderpolitik dient dazu, rückständige, ärmere europäischen Regionen mit europäischen Geldern zu fördern, damit sie sozusagen an den Durchschnitt des europäischen Wohlstands Anschluss finden.
Und welche wichtigen Fördertöpfe gibt es? Und wie viel Geld ist da jedes Jahr so drin?
Es gibt im europäischen Haushalt zwei große Förderpolitiken und Fördertöpfe, wenn Sie so wollen. Das ist zum einen die Kohäsionspolitik mit einzelnen Strukturfonds, also mit einzelnen Förderfonds. Zweite große Posten, das sind die Agrarausgaben der Europäischen Union, also die Fördermittel für die Agrarbetriebe in der Europäischen Union. Und in beiden Töpfen ist ungefähr ein Drittel des europäischen Haushalts konzentriert. Und die Strukturfonds, ja, da gibt es drei große Fonds, wenn Sie so wollen. Das sind ein Fonds für die regionale Entwicklung, so heißt das, und ein europäischer Sozialfonds und ein Kohäsionsfonds. Insgesamt sind in diesen drei Fonds so um die 300, für sieben Jahre, für alle 27 Mitgliedstaaten, 380 Milliarden Euro
zusammengefasst.
380 Milliarden, genau. Und in der Agrarpolitik nochmal genauso viel ungefähr. Und dann haben Sie jetzt noch dieses Sonderprogramm für den Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft, der Volkswirtschaften nach der Covid-19-Pandemie. Und da sind bis 2026 werden da nochmal 800 Milliarden Euro ausgegeben werden an Fördersummen.
Das ist ja richtig viel Geld. Also wenn ich da mal jetzt aufsummiere, dann sind wir da ungefähr bei 1,6 Billionen innerhalb dieses Zeitraums von sieben Jahren, richtig?
Ja, so ungefähr, genau. Für 27 Mitgliedstaaten. Also es hört sich sehr viel an, wenn man das aber sozusagen in Relation setzt zu dem, was die Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene ausgeben, relativiert sich das Ganze und dann wird es auch ein bisschen weniger, also vom Gefühl her.
Das Ziel ist aber, das haben Sie schon erwähnt, dass man eben Regionen, die gefördert werden müssen, stärker unterstützt mit diesen Geldern. Das gibt es aber auch in Deutschland, da wird dann zum Beispiel Sachsen-Anhalt besonders gefördert. Wer wird denn in der Europäischen Union besonders gefördert?
Auch da werden über diese europäischen Strukturfonds vor allen Dingen Regionen gefördert und die werden sozusagen nach bestimmten zuvor festgelegten Kriterien bestimmt festgelegt. Und diese Kriterien, das sind die wirtschaftliche Entwicklung, die Höhe der Arbeitslosigkeit, da gibt es einzelne Indikatoren. Dementsprechend werden die ärmeren Regionen in der Europäischen Union stärker gefördert als die reicheren Regionen, die ein bisschen was bekommen über den europäischen Haushalt, über die Europäische Union, aber eben nicht so diese großen Fördermittel, die eben vor allen Dingen nach Südeuropa oder eben jetzt nach der Osterweiterung vor allen Dingen auch nach Osteuropa fließen, weil dort sozusagen der Abstand zum europäischen Wohlstand im Westen der Europäischen Union doch sehr viel deutlicher war, sehr viel größer war, weil der Förderbedarf dort eben deutlich höher war.
Wir haben ja eben schon von Polen gehört, die sehr viel von den Fördergeldern profitiert haben. Kann man denn grundsätzlich sagen, dass dieses Fördersystem das europäische erfolgreich ist?
Ja und nein, würde ich als Wissenschaftler immer antworten. Ja, Sie können das an den ökonomischen Daten nachvollziehen, dass vor allen Dingen die Mittelosteuropäer, die 2004 beigetreten sind, eben die Polen, die Ungarn, die Tschechen, die Slowaken, aber auch die baltischen Staaten deutlich im Wohlstand gegenüber dem europäischen Durchschnitt aufgeholt haben. Sie haben das große Beispiel oder das, was immer angeführt wird, den gälischen Tiger, also Irland. Irland, als es der Europäischen Union oder damals der Europäischen Gemeinschaft beigetreten ist in den 70er Jahren, war eines der ärmsten Länder im Westen Europas und ist heute Nettozahler in den europäischen Haushalt, also wohlhabend geworden. Insofern gibt es da schon Erfolgsgeschichten. Das Nein, was ich am Anfang gesagt habe, die Frage ist, ist das auf diese europäische Förderpolitik zurückzuführen? Oder ist das vielleicht nicht doch stärker bedingt dadurch, dass die zum Beispiel die Polen, die Tschechen oder die Ungarn in den europäischen Binnenmarkt aufgenommen worden sind, in die europäischen Lieferketten integriert worden sind? Also die Vorteile des Binnenmarktes, die zu diesem Wohlstandsgewinn geführt haben. Wie man das nun bewertet, da gibt es verschiedene Rechenmethoden. Aber ich glaube, man kann festhalten, dass die europäische Förderpolitik zweifellos auch zu diesen Erfolgen mit beigetragen hat. In welchem Ausmaß, darüber kann man streiten, aber dass sie beigetragen hat, das kann man, glaube ich, festhalten.
Peter Becker, wir sprechen gleich weiter über die EU-Fördertöpfe und die Frage, ob das Zustimmung in einem Land auslösen kann. Die Slowakei zum Beispiel hatte bei der letzten EU-Wahl nur eine Beteiligung von unter 25%. Das Schlusslicht der EU. Was sind die Gründe dafür? Marianne Eiweiß hat sich in der Slowakei umgehört. Auch, was denn gemacht wird, um die Wahlbeteiligung wieder zu erhöhen.
Marek Mach ist wieder einmal kaum zu erreichen. Häufiger als in der Hauptstadt Bratislava ist der junge Slowake in den sozialen Netzwerken zu sehen. In seinem neuesten Video wirbt der Aktivist für die Europawahl. Bei Fluchtversuchen aus der sozialistischen Tschechoslowakei sind mindestens 280 Menschen gestorben. Heute können wir ohne Probleme durch ganz Europa reisen. Nur dank unserer Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Lasst uns das nicht vergessen. Mach hat den Verein mit dem Namen Jugend gegen Faschismus gegründet. Seit Jahren organisiert er sehr sichtbare Kampagnen, um junge Wählerinnen und Wähler zu motivieren, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Auf der einen Seite ist es wahr, dass die Slowakei leider zu den Ländern gehört, die bei der Beteiligung an Europawahlen das Schlusslicht sind. Auf der anderen Seite sehen wir in den letzten Jahren, dass die Wahlbeteiligung bei allen Abstimmungen langfristig steigt, auch bei den Jungen. An der Europawahl 2019 haben rund 23% teilgenommen. Vor 10 Jahren waren es in der Slowakei nur 13%. Ein Allzeitrekordtief in der EU.
Leute bleiben aber auch fern der Wahl, wenn sie nichts zu meckern haben. Ja? Das ist nicht unbedingt ein Ausdruck des Unzufriedenseins,
sagte Richard Sulík von der neoliberalen Oppositionspartei SAS, Spitzenkandidat für die Europawahl. Gemeckert wird in der Slowakei schon auch über Brüssel, über die Migrationspolitik und den Green Deal oder über eine angebliche Bevormundung. Viele Slowakinnen und Slowaken haben außerdem von den 20 Jahren EU-Mitgliedschaft vor allem beim wirtschaftlichen Aufholen noch mehr erwartet. Dennoch hat die Europäische Union in Umfragen einen besseren Ruf als in anderen Ländern in Ostmitteleuropa.
It is called Slovakian paradox.
Das wird das slowakische Paradox genannt, erklärt der ehemalige parteilose Außenminister Miroslav Lajčák. Wir haben es irgendwie nicht geschafft, unseren Bürgern zu erklären, dass 13 oder 14 Abgeordnete einen Unterschied ausmachen können. Sie haben das Gefühl, dass ihre Stimme überhaupt keinen Einfluss darauf hat, wie das Europäische Parlament arbeitet. Fedor Blaščák von der Nichtregierungsorganisation Open Society Foundation geht in seiner Analyse noch weiter. Von Anfang an, seit dem EU-Beitritt, haben sich viele Politiker eine Doppelrhetorik angewöhnt und Brüssel die Schuld für alles Schlechte in der Slowakei zugeschoben. Das hat natürlich Konsequenzen. Und das betrifft nicht nur offen antieuropäische Parteien, sondern eigentlich alle. Sollte die Wahlbeteiligung wirklich steigen, dann vor allem, weil die Abstimmung nun stärker als Referendum über die Innenpolitik wahrgenommen wird. Bis vor kurzem hatte die größte Oppositionspartei, die Progressive Slowakei, gute Chancen, bei der Europawahl erneut vorn zu liegen. Doch seit dem Attentat auf den russlandfreundlichen Premier Robert Fico werden die Karten neu gemischt. Viele Beobachter gehen davon aus, dass Ficos linksnationale Smer-Partei zulegen könnte, genau wie der rechte Rand.
Die Wahlbeteiligung könnte in der Slowakei also zulegen. Bei der letzten Wahl 2019 waren es ja weniger als 25%. Peter Becker von der Stiftung Wissenschaft und Politik, hat die Slowakei vielleicht einfach zu wenig Gelder aus den Fördertöpfen abgekriegt?
Also die erste Bemerkung, grundsätzliche Bemerkung ist, dass man mit europäischen Fördermitteln nicht unbedingt auf einer Linie Zustimmung zur Europäischen Union und zur europäischen Integration erkaufen kann, wenn Sie so wollen. Ich hatte vorhin gesagt, das große Beispiel Irland, der irische Erfolg von einem der ärmsten Länder zu einem der Nettozahler in den europäischen Haushalt. Die Iren haben den Lissabon-Vertrag 2009 abgelehnt in einer Volksabstimmung. Sie haben davor schon in Volksabstimmungen europäische Integrationsschritte abgelehnt. Also man kann mit noch so hohen Fördermitteln, glaube ich, nicht den Erfolg oder die Zustimmung zur europäischen Integration erkaufen. Und dazu gehört eben auch, dass Sie sich ansehen können, dass die Slowaken doch schon sehr viel Geld aus dem europäischen Haushalt bekommen haben, europäische Fördermittel. Also dennoch grundsätzlich bleibt, man kann den Erfolg nicht erkaufen.
Wie könnte man denn ärmeren EU-Ländern wie Rumänien oder auch Bulgarien noch effektiver helfen?
Dort sind auch sehr viele Fördergelder angekommen. Vielleicht muss man dazu sagen, die europäischen Fördergelder werden nicht einfach sozusagen in die nationalen Haushalte aufgenommen und dann kann man die vor Ort ausgeben, sondern diese Fördergelder werden immer wieder an Bedingungen geknüpft. Also man bekommt das Geld nur, um zum Beispiel den Klimawandel zu unterstützen, um Ausgaben für die digitale Transformation zu fördern, um Infrastruktur zu bauen. Das heißt, man braucht erstens gute Programme, also sinnvolle Programme, die den politischen und ökonomischen und sozialen Zielen der Europäischen Union dienen. Zweitens, man braucht eine gute Verwaltung, die diese Administration von den vielen Fördergeldern effizient und sinnvoll und nachhaltig umsetzen kann. Und das sind, glaube ich, vor allen Dingen bei diesen Ländern, die Sie genannt haben, Rumänien, Bulgarien, die größten Schwächen, dass sie in der Umsetzung, in der Implementierung dieser Förderprogramme große Schwächen haben. Also die Verwaltung ist nicht so effizient, um das viele Geld, was eigentlich zur Verfügung steht, wirklich sinnvoll und nachhaltig ausgeben zu können. Und das ist, glaube ich, der größte Punkt, dass man dort noch mehr tut, dass man die Effizienz der europäischen Fördergelder erhöht, dadurch, dass man die Verwaltung in die Lage versetzt, die Gelder wirklich sinnvoll zu verwenden.
Sie haben schon jetzt Verbesserungen angesprochen, die man machen könnte bei der Förderpolitik der EU. Was glauben Sie denn, wird sich verändern nach dieser EU-Wahl im Juni?
Das ist eine schwierige Frage, weil es ganz grundsätzliche Fragen gibt, diese Stellen. Zum einen, wird die Europäische Union weiter erweitert werden? Also werden die Staaten des Westbalkans aufgenommen werden, die rückständiger sind, die ärmer sind, die sozusagen deutlich mehr Fördermittel in Anspruch nehmen könnten als die jetzigen Förderregionen in der EU. Das Ganze wird dann noch potenziert, wenn die Ukraine wirklich beitreten würde, dann wird es wirklich teuer werden für den europäischen Haushalt, weil die Ukraine ein großes Land ist, mit sehr rückständiges Land ist, mit großem Aufholbedarf, mit sozusagen großen Zerstörungen nach dem Krieg. Wenn das der Fall wäre, dann würde noch mehr Geld erforderlich werden aus dem europäischen Haushalt, aus den europäischen Fördertöpfen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass man in Brüssel derzeit durchaus darüber nachdenkt, die Kohäsionspolitik, also die Strukturfonds, die Verwaltung dieser Fonds grundsätzlich zu überdenken und grundsätzlich zu reformieren. Also, dass man nicht mehr die Regionen so stark in die Pflicht nimmt, diese Fördergelder umzusetzen oder sinnvoll zu nutzen, sondern dass man die Nationalstaaten, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union stärker in die Verantwortung nimmt. Das würde bedeuten, dass man nicht mehr so stark die europäischen Regionen fördert, sondern dass man sehr viel stärker zusammenarbeitet zwischen der Europäischen Kommission und den nationalen Regierungen in den Mitgliedstaaten. Und das wäre ein grundsätzlicher Wandel der europäischen Förderpolitik. Ob das so kommt, das ist noch offen.
Sagt Peter Becker von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er forscht zur europäischen Finanzpolitik. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war der vierte und auch letzte Teil unserer EU-Reihe in der Weltzeit zum gelingenden Europa. Ja, André, was ist denn bei dir hängen geblieben?
Zuletzt natürlich die 25% oder weniger als 25% Wahlbeteiligung in der Slowakei. Das finde ich schon wirklich eine krasse Zahl. So wenig Menschen, die da mitgemacht haben. Im Gegensatz dazu habe ich geschaut, Belgien hatte über 88%.
Ja, die sind ja auch richtig dicht dran. Ich denke, das macht auch was mit einem, wenn Stimmt. die EU-Institutionen im Land sind. Aber dann gibt es natürlich auch Länder wie Malta, die am Rande Europas liegen und zumindest laut ihrer Wahlbeteiligung, jetzt von zuletzt 73% 2019 bei der EU-Wahl, sich ja scheinbar sehr für die EU interessieren.
Ja, hast du ja dort wahrscheinlich dann auch, als du da warst, gehört. Mhm. Generell haben wir auch von einer großen Zustimmung an sich für die Europäische Union gehört in vielen Ländern. Aus Polen zum Beispiel haben wir das auch gehört. Trotzdem gibt es eben oft diese Enttäuschungen und die Rhetorik von der EU als Sündenbock und Bürokratiemonster etc. Das verfängt natürlich vor allem, wenn die nationale Politik besonders EU-feindlich ist und bei den Leuten auch wenig davon ankommt, also von der Förderung oder von Verbraucherschutzrechten oder auch von den Vorteilen der offenen Grenzen. Siehe zum Beispiel Luxemburg, haben wir gehört, Vollbeschäftigung, viele Ausländer, viele Grenzgänger, die da sind, eben alle profitieren. Oder auch das länderübergreifende Krankenhaus zwischen Spanien und Frankreich, was wir gehört haben in einer der früheren Folgen hier.
Ja, und wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann holt das gerne nach. Vier EU-Folgen gibt es hier in der Weltzeit. Das war's von uns bis hierhin. Gianna Adu und André Zanto.
Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne eine Bewertung oder sagt's weiter. Wir sagen bis dahin.
Tschüss.
So, warst du denn schon mal in Polen, Gianna?
Nee, ist total, aber ich bin ja auch Wessi.
Traurig.
Ja, das ist mega traurig. Aber ich hab's vor tatsächlich.
Mach das mal.
Ja, nee, ich wollte jetzt ja tatsächlich erstmal nach Georgien, so über Land. Ja. Mal gucken, ob das klappt.